ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 6. September und wir zeichnen diese Folge um 13.15 Uhr auf.
Wir sind Anna Engelke in Berlin und Carsten Schmiester in Hamburg.
An diesem Freitag ist es das 24. Mal, dass sich die Ukraine-Kontaktgruppe getroffen hat, und zwar auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Rheinland-Pfalz. Rammstein heißt dieser Stützpunkt. Und zu dieser Kontaktgruppe gehören mehr als 50 Länder. Sie alle unterstützen die Ukraine mit Waffen. Und üblicherweise nehmen vor allem die Verteidigungsminister dieser 50 Staaten an dem Rammstein-Treffen teil. Für das heutige Treffen war extra der ukrainische Präsident Selenskyj angereist. Das unterstreicht, wie wichtig die Militärhilfe aus dem Ausland für die Ukraine ist. Das wissen wir sowieso, aber Selenskyjs Besuch macht es halt nochmal besonders deutlich. Und bei dem Treffen in Rammstein hat sich Selenskyj für die bisherige Unterstützung bedankt und gleichzeitig eindringlich um weitere Hilfen gebeten, konkret um Langstreckenraketen, weitere F-16 Kampfjets und um mehr Luftverteidigung.
Wir wollen unser Volk retten, wir wollen unser Land retten. Und es ist Putin, der keinen Frieden will und von territorialen Eroberungen besessen ist. Wir müssen Russland zwingen, den Frieden zu suchen. Selbst russische Soldaten sollen sich Gedanken darüber machen, was sie brauchen, Frieden oder Putin.
Zu dem Treffen nach Rammstein war auch der deutsche Verteidigungsminister angereist. Und dass die westlichen Staaten die Ukraine weiter unterstützen müssen, daran besteht für Boris Pistorius kein Zweifel.
Russland zeigt keinerlei Anzeichen, und auch darüber habe ich gerade mit Präsident Selenskyj gesprochen, keinerlei Bereitschaft, seine Aggression zu beenden. Moskau setzt, das wird deutlich, an seinem Verhalten weiter auf Bombenterror auch gegen Zivilisten anstatt auf den Verhandlungstisch.
Verteidigungsminister Pistorius hatte an diesem Freitag konkrete Zusagen für Präsident Selenskyj im Gepäck. Und davon berichtest du uns ja auch gleich noch, Carsten. Und außerdem geht es in unserer heutigen Folge darum, wie und auch warum Selenskyj sein Kabinett in Kiew umgebaut hat und welche Aussichten mögliche Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine tatsächlich haben könnten. Darüber und über noch einige andere Fragen habe ich mit Gustav Gressel gesprochen, dem Militärexperten vom European Council on Foreign Relations hier in Berlin. So viel vorweg, es ist kein heiteres Gespräch geworden. Jetzt aber erstmal zu der Lage in der Ukraine mit dir, Carsten.
Die Lage bleibt sehr, sehr ernst, nicht nur für ukrainische Militärs, sondern eben auch für Zivilisten. Die haben eine bisher ganz fürchterliche Woche hinter sich bei russischen Luftangriffen auf die westukrainische Stadt Lviv. Da sind zum Beispiel am Mittwoch mindestens 7 Menschen getötet und mindestens 38 verletzt worden. Das war schon ein schwerer Angriff, aber viel schwerer war der am Dienstag. Dort wurde nämlich die zentralukrainische Stadt Poltawa angegriffen. Das hat mehr als 50 Menschen das Leben gekostet, etwa 270 sind dabei verletzt worden. Und diese schweren russischen Angriffe gehen offenbar weiter. Jetzt aktuell in der Nacht auf diesen Freitag und in den frühen Morgenstunden werden wieder Schäden gemeldet, und zwar aus ganz unterschiedlichen Regionen der Ukraine, zum Beispiel aus der Industrieregion Dnipropetrovsk. Da wurden offenbar ein Dutzend Wohnhäuser, mehrere Fahrzeuge auch getroffen und beschädigt durch russische Drohnen, durch russische Artillerie. Es gab in Lviv auch wieder Angriffe mit Drohnen. Da sind mehrere Lagerhallen offenbar in Brand geraten. Die Feuer konnten gelöscht werden, wurde gemeldet. Und es hat diesmal glücklicherweise keine Toten und Verletzte gegeben. Aber das ist mittlerweile, muss man ja leider sagen, eher die Ausnahme. Die Bilanz der ukrainischen Luftverteidigung wurde mitgeteilt. Danach hat Russland allein in den letzten 24 Stunden Marschflugkörper und Bodenluftraketen auf die Ukraine abgeschossen. Ein Marschflugkörper ganz genau, dann 44 Drohnen, 27 davon sind abgeschossen worden, 8 weitere dieser Drohnen angeblich durch elektronische Funkabwehr der Ukraine zum Absturz gebracht worden. Da wird also ganz gezielt auf diese Drohnen entsprechende Technik gerichtet und die können dann nicht mehr ferngesteuert werden.
Und wie sieht's an der Front aus?
An der Front gibt es im Moment, zumindest nach Berichten des Institute for the Study of War, das ist ja eine unserer Quellen, aufeinander abgestimmte russische Angriffe. Und zwar von der Südflanke in Richtung Pokrovsk bis hin zur Westflanke. Das ist in der Nähe um Wohledar. Ziel ist es offenbar, den Druck auf die ukrainischen Streitkräfte in der Verteidigung im westlichen Teil dieses Oblast Donetsk zu erhöhen und damit dann auch die Voraussetzungen für weitere Erfolge zu schaffen, was den russischen Angriff auf Pokrovsk angeht, der weiter priorisiert werde von der russischen Militärführung und damit eben auch sicherlich vom Kreml. Das bedeutet, dass es Russland weiterhin offenbar nicht so sehr darum geht, das von der Ukraine in der Region Kursk besetzte Gebiet ganz schnell zurückzuerobern. Putin, also der russische Präsident, spielt den Berichten zufolge die Auswirkungen des ukrainischen Einmarsches dort weiter runter. Und er bemüht sich auch, sein Volk davon zu überzeugen, dass, wie es heißt, die verzögerte und schlecht organisierte Reaktion des Kremls auf diesen Kursk-Einmarsch ein akzeptabler Preis sei für weitere Vorstöße eben in anderen Teilen der Front, zum Beispiel im Oblast Donetsk. Das ISW sieht das allerdings ziemlich skeptisch. Da heißt es, der ukrainische Einmarsch in Kursk habe Auswirkungen gehabt und die würden wahrscheinlich nach dem Höhepunkt der Pokrovsk-Offensive die gesamte russische Offensiv- und Verteidigungsfähigkeit überall beeinträchtigen. Und schon jetzt sagen diese Experten, dass diese russischen Offensivoperationen dort eben nicht auf einen bevorstehenden Zusammenbruch etwa der Frontlinie in der gesamten Ukraine hindeuten. Das wird ja immer mal wieder gemutmaßt, aber scheint so nicht zu kommen.
An diesem Freitag haben sich mal wieder Verteidigungsminister und Militärs aus aller Welt auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz getroffen. Das ist ja die sogenannte Ramstein-Kontaktgruppe. Und mit dabei, das ist selten, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Carsten, was wissen wir über diese Gespräche?
Na, du hast es ja schon eingangs erwähnt, Anna. Zelensky, der ukrainische Präsident, war da, eine Premiere, und er hat natürlich diese Gelegenheit genutzt, seine Forderungen zu bekräftigen, dass die bereits vom Westen gelieferten Langstreckenwaffen eben auch freigegeben werden für Angriffe auf Ziele weit im russischen Hinterland. Er hat gesagt, wir müssen diese Langstreckenfähigkeit nicht nur auf dem besetzten Gebiet der Ukraine, sondern auf russischem Territorium haben. Außerdem drängt er natürlich weiterhin auf mehr internationale Unterstützung bei der ukrainischen Luftverteidigung. Mit dabei in Ramstein natürlich der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin. Der hat in seiner Rede angekündigt, dass US-Präsident Biden zusätzliche Hilfen für die Ukraine unterzeichnet habe. $250 Millionen, das sind umgerechnet etwa 225 Millionen Euro. Damit heißt es, solle Kiew geholfen werden, den wandelnden Anforderungen im jetzt schon dritten Kriegsjahr seit Beginn der russischen Invasion gerecht zu werden. Man erwartet allgemein, dass diese neuen Hilfen zum Beispiel Munition umfasst für HIMARS, Raketenwerfer, dass es wieder Artilleriegeschosse gibt, Panzerabwehr und Luftverteidigungswaffen sollen auch mit dabei sein. So hört man es zumindest aus amerikanischen Verteidigungskreisen. Ein anderer Verteidigungsminister war auch dabei, unserer nämlich, Boris Pistorius. Und der hat neue Angaben gemacht. Er hat weitere Waffenlieferungen an die Ukraine angekündigt. Konkret ist die Rede von 12 Panzerhaubitzen 2000, die Deutschland bereits zusätzlich zur Unterstützung, die versprochen wurde, bereitstellen will. 6 davon soll es sogar noch in diesem Jahr geben, die anderen dann im kommenden Jahr. Und daneben hat Pistorius wieder einmal die Tatsache hervorgehoben, dass Deutschland ja tatsächlich nach den USA der größte Unterstützer der Ukraine auf diesem Gebiet ist. Er hat dann eine lange Liste der bereits gelieferten und noch zu liefernden Waffensysteme benannt, aber auch gesagt, dass der ganz klare Schwerpunkt aller Waffenlieferungen die Luftverteidigung ist der Ukraine. Und damit ist er sicherlich im Einklang mit Zelensky. Etwas anders dann sicherlich bei der Frage, wie es denn aussieht mit der Freigabe von Systemen mit großer Reichweite, also auch Marschflugkörpern zum Beispiel im Einsatz im russischen Hinterland. Da wurde Pistorius gefragt, gibt es dort ein Umdenken? Knappe Antwort des Ministers, nein.
Der ukrainische Präsident Zelensky hat auch einen Teil seines Kabinetts umgebaut. Er hat sich dafür neue Energie für die ukrainische Regierung versprochen, so heißt das jedenfalls offiziell. Noch inoffiziell ist, dass die Ukraine auch neue Waffen bekommen könnte aus den USA. Was ist dazu bekannt?
Ja, das liest man im Moment. Es gab erste Berichte schon zu Jahresbeginn, aber die werden jetzt konkreter, so im Umfeld dieses Rammstein-Treffens ja vielleicht auch. Da wurde auch kurz darüber geredet, zumindest lese ich in einigen Agenturen so indirekte Bestätigungen von Mitarbeitern des amerikanischen Verteidigungsministers. Insidern zufolge steht Amerika kurz davor, eine Vereinbarung abzuschließen mit der Ukraine über die Lieferung von Marschflugkörpern mit größerer Reichweite, die tatsächlich tief ins Innere Russlands kommen könnten. Allerdings heißt es auch, die Regierung in Kiew müsse wohl noch einige Monate auf solche Marschflugkörper warten. Technische Probleme werden genannt. Vor allem Entscheidung darüber ist auch noch nicht final getroffen, wird aber im Herbst, also relativ zeitnah, erwartet. Es handelt sich bei diesen Marschflugkörpern um JASSM-Marschflugkörper, das heißt Joint Air-to-Surface Standoff Missiles. Das sind konventionelle Luftboden-Marschflugkörper mit einer mittleren, aber eben auch bis großen Reichweite. Die können zum Beispiel von F-16-Jets aus abgeschossen werden. Und ihre Wirkung wäre einfach die, dass die Ukraine, wenn denn die Freigabe da wäre, neue strategische Möglichkeiten hätte, eben wichtige Ziele im russischen Hinterland anzugreifen. JASSM, das ist ein moderner Marschflugkörper, Reichweite mindestens 300 Kilometer. Es gibt aber auch welche, die können 1000 Kilometer weit fliegen. Die sind wohl sehr schwer aufzuspüren und zu bekämpfen und haben eine sehr hohe Last, was Sprengstoff angeht. Bei einem normalen JASSM-Marschflugkörper ist die Rede, Gesamtgewicht 1000 Kilogramm, aber allein der Sprengkopf wiegt schon etwa die Hälfte. Das bietet so ein bisschen ein Bild dessen, was diese Marschflugkörper auch an Schaden anrichten können. Aber wie gesagt, noch ist der Deal nicht perfekt und noch gibt es ja auch keine Zusage der Politik, die es Kiew erlauben würde, diese Waffen auch tatsächlich mit der möglichen Langstreckenwirkung einzusetzen.
Zum Schluss noch Neues von der Bundeswehr. Die hat ja weiterhin akuten Personalmangel, so um die 20.000 unbesetzte Dienstposten und dann eben das Ziel, 203.000 Soldatinnen und Soldaten irgendwann mal zu haben. Dieses Ziel ist in weiter Ferne. Jetzt hat die Bundesregierung ein Gesetz vorgelegt, das den Dienst in der Truppe attraktiver machen soll. Wie will sie das genau hinbekommen?
Ja, dieses Gesetz gibt es. Das ist sehr lang, sehr kompliziert zu lesen. Ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen. Tatsächlich ist der Sinn, dass die personelle Einsatzbereitschaft der Bundeswehr gestärkt werden soll. Am Mittwoch dieser Woche hat das Bundeskabinett deshalb ein sogenanntes Artikelgesetz Zeitenwende verabschiedet. Da drin, nur mal aufgezählt, flexiblere Regelungen im Arbeitszeitrecht für Soldaten. Es soll finanzielle Anreize geben im Besoldungs- und Versorgungsrecht. Und auch Änderungen im soldatischen Dienstrecht. Diese Maßnahmen umfassen laut Ministerium Anreize, Zitat, um die Entscheidung für einen Umzug oder Rückumzug, insbesondere mit Familien von und nach Litauen, zu erleichtern. Also ganz klar der Blick auf diese neue Brigade, die da geplant ist. Und zeitgleich sollen auch Mehrbelastungen bei Auslandsverwendung besser finanziell vergütet werden. Was auch drin steht, ist eine Alarmierungsvergütung für Soldatinnen und Soldaten. Damit soll die Bereitschaft zum kurzfristigen Einsatz honoriert werden. Die Begründung, wer ständig erreichbar sein muss und von wem man erwartet, dass er innerhalb weniger Stunden bei der Dienststelle ist, der nimmt oder die nimmt persönliche Entbehrungen in der privaten Lebensführung in Kauf. Das soll finanziell abgegolten werden. Die Leute im Ministerium drücken jetzt ein bisschen auf die Tube, wollen, dass es schnell geht, damit eben auch die Litauen-Brigade davon profitiert. Bis 2027 sollen ja 5000 etwa Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr dauerhaft dort in diesem baltischen Staat sein. Und ja, im Moment guckt man mal, wie man das hinkriegt, dass Leute da auch hingehen. Es wurde im Ministerium aber auch bedeutet, dass Freiwilligkeit nicht notwendigerweise das oberste Prinzip dabei sei. Das heißt, wenn dann alles nicht klappt, dann werden Leute auch einfach dahin befohlen. Das geht natürlich. Das Ganze kostet Geld. Dieses Paket wird mehr Kosten verursachen. Das sei aber mit den anderen Ressorts der Bundesregierung schon abgestimmt, wurde im Ministerium betont, aus gutem Grund. Gab ja in der Vergangenheit Vorfälle, da war von dieser Abstimmung nicht so viel zu sehen. Die Rede zum Beispiel allein für die Brigade in Litauen ist ja, dass die im Jahr 25, also im nächsten Jahr, schon mit 40 Millionen Euro angesetzt ist, ein Jahr später 90 Millionen und 2027 sogar 145 Millionen Euro. Also das Artikelgesetz soll alles besser machen. Der Bundeswehrverband hat sich schon dazu geäußert und gesagt, ja, im Prinzip, es geht in die richtige Richtung, gäbe aber auch noch viel Arbeit zu tun, um die Truppe wirklich attraktiv zu machen. Denn es ist auch klar, die Dienstposten sind weiter offen und es ist jetzt nicht so, dass in den letzten Monaten da besonders viel passiert ist. Es sind ein paar mehr, die sich beworben haben, die auch bei der Bundeswehr jetzt sind, aber von einem Run auf die Bundeswehr kann keine Rede sein. Das wird wahrscheinlich auch nach dem Gesetz nicht der Fall sein, aber es soll besser werden. Und wenn es nach dem Willen des Ministeriums geht, dann wird der Bundestag dieses Gesetz im November verabschieden und im kommenden Jahr tritt es dann in Kraft.
Ja, vielen Dank, Carsten. Es ist wirklich viel passiert in den vergangenen Wochen in der Ukraine und auch in Russland. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations. Er hat uns ja schon häufiger hier bei Streitkräfte und Strategien geholfen, den russischen Krieg in der Ukraine einzuordnen. Gustav Gressel kennt das Militär auch von innen. Er hat die Offiziersausbildung an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt absolviert. Er hat für das österreichische Bundesministerium für Landesverteidigung gearbeitet, Politikwissenschaften studiert und ist nun schon seit 10 Jahren beim European Council on Foreign Relations als Experte für Osteuropa, Sicherheitspolitik und Militärstrategien hier in Berlin. Und jetzt sitzt er mir gegenüber hier im ARD Hauptstadtstudio. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind, Herr Gressel.
Vielen herzlichen Dank.
Lassen Sie uns als erstes auf Präsident Selenskyj gucken und wie er in dieser Woche sein Kabinett umgebaut und umgebildet hat. Was hat Sie am meisten überrascht?
Naja, also Kulebas Abgang war...
Das ist der Außenminister.
Der Außenminister, ja. Das war etwas, das ich schon vor einem Jahr gehört hatte, jetzt wieder abgelöst. Also in dem Sinn, die Gerüchteküche hat das schon relativ lange vorausgedacht. Er war ein bisschen im Clinch mit dem de facto Premierminister und Regierungschef und Leiter der Präsidentialadministration, Andriy Yermak. Und solche Konflikte mit dem haben wenige Leute im Kabinett überlebt. Das Zweite ist jetzt, dass natürlich sein Nachfolger spricht Polnisch, war lange in Warschau auch Botschafter. Und ja, das ukrainisch-polnische Verhältnis ist nicht so gut, wie es sein sollte. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es unter Tusk dann auch besser wird, aber ist für die Ukraine auch gerade in diesem Krieg wichtig und dürfte da auch mitentscheiden werden. Und er ist ein guter Freund von Yermak, also noch wichtiger als Polnisch sprechen. Sonst, was überrascht hat, Kamyshin, also der Minister für strategische Industrien, geht in die Präsidentschaftsadministration. Das stärkt die Präsidentschaftsadministration. Also das ist sozusagen mehr eine Beförderung. Kamyshin hat einen wirklich guten Job gemacht und ist sehr anerkannt. Er war ja zu Beginn des Krieges, wurde zum Leiter der ukrainischen Eisenbahn bestellt, die zu führen im Krieg ja kein einfaches war. Und ja, die ukrainische Eisenbahn funktioniert immer noch tadellos. Und weniger Verspätungen als die Deutsche Bahn, obwohl da Raketen runterrumpeln.
Den billigen Spruch wollte ich mir auch nicht sparen, um eine dezente Bahnkritik loszuwerden, aber ja.
Die haben auch Infrastrukturprobleme dort, aber ja, kann man managen. Was natürlich in die Lage der Zeit passt, also das Ministerium für die Wiedereingliederung besetzter Gebiete wird aufgelöst und mit dem Justizministerium zusammengelegt. Ist natürlich so ein bisschen ein Hint. Also die meisten Dinge, die jetzt in dem Ministerium noch abgewickelt wird, ist eben die Kooperation mit Strafermittlern, Kollaborateure, Kriegsverbrechen, Aufarbeitung von Kriegsverbrechen etc. Dass das Ministerium als Ministerium aufgelöst wird und eine Unterabteilung im Justizministerium wird, ist aufgrund der gegenwärtigen Vollzüge natürlich nachvollziehbar, zeigt aber auch implizit zumindest, dass man sich in Kiew natürlich wenig Hoffnung macht, dass die Zahl der befreiten Gebiete in absehbarer Zukunft nennenswert größer wird. Das ist natürlich für mich persönlich auch ein Signal des Versagens des Westens, genau dies eigentlich nicht militärisch zu unterstützen.
Da kommen wir gleich noch drauf. Einmal noch bei der Umbildung des Kabinetts bleiben. Sie haben das erwähnt mit Kamyshin, dem Rüstungsminister, der ins Präsidialamt geht, der Vertraute von Selenskyj, der jetzt der Nachfolger des ukrainischen Außenministers Kuleba wird. Und jetzt sagen Kritiker, Selenskyj will letztendlich mit dieser Kabinettsumbildung sein Präsidialamt stärken. Haben die Kritiker recht? Ich würde sagen, so wie Sie das beschrieben haben, schon. Aber ist es auch so schlimm, dass er das Präsidialamt stärkt?
Naja, es ist nichts Neues. Also die Regierungsumbildung so wäre auch so gekommen, wenn es zum Beispiel Wahlen gegeben hätte, dann die wären ja im Grunde dieses Jahr Präsidentschafts- und Parlamentswahlen gekommen und dann hätte man auch wieder umgeschachtelt. Das Zweite ist natürlich, dass im Krieg die Kompetenzen von Regierungschefs und Präsidenten immer steigen. Das war in Großbritannien so, das war in den Vereinigten Staaten so. Da kann man im Grunde die Presidential Powers, die kann man, das ist im Grunde eine Abfolge von Kriegen im Zuge dessen sie oder Terroranschlägen im Zuge dessen Presidential Powers also zugenommen haben. Und das ist in der Ukraine nicht anders. Das Zweite ist, dass eben mit Yermak, der sozusagen Zelenskys Fixer ist und de facto Regierungschef, das sozusagen die starke Übersteuerung aller Regierungsvollzüge durch die Präsidentialkanzlei von Tag 1, zumindest von Yermak ist ja auch der zweite Leiter der Präsidentialkanzlei, von Tag 1 der Fall war. Und das ist ein Zug von Zelensky. Und er und Yermak sind gute Freunde noch aus Zelenskys privatwirtschaftlicher Tätigkeit. Also das wird sich nicht ändern. Und wer sich jetzt darüber wundert, der hat irgendwie die letzten Jahre ukrainische Innenpolitik verschlafen. Also ja, es ist auch, muss man sagen, viele der Leute, die jetzt total Kritik führen und die in westlichen Medien jetzt auch rauf und runter zitiert wurden, kommen aus dem Poroschenko-Lager. Und natürlich, das Poroschenko-Lager sieht die Lage da auch extrem kritisch und hat es ja auch von Anfang an so kritisiert, dass die Zustände da so ist. Kann man natürlich einwenden.
Poroschenko, der frühere ukrainische Präsident, genau.
Unter dem die Machtvertikale ein bisschen diffuser war, aber auch da gab es inoffizielle Koalitionen, über die der Präsident sehr viel Einfluss in die Regierungsarbeit gehabt hat. Und das Zweite ist, wenn ich mich jetzt zurückerinnere an die ganzen Reformdiskussionen, teilweise war die mangelnde Koalition, weil in vielen Reformfragen, nachdem ja der Präsident in der Ukraine für Militär, Sicherheit und Außenpolitik zuständig ist und die parlamentarisch gewählte Regierung für Justiz, Strafvollzug etc., weil es da natürlich enorm viel Überschnittsmengen gibt, wo sozusagen die Geheimdienste der SBU, die unter dem Präsidenten fallen und auf der anderen Seite natürlich das Justizministerium und das Innenministerium, dass es da enorm viel Reibereien gibt. Und einer der Kritikpunkte an Poroschenko war eigentlich immer, dass es in der Präsidentialadministration zu wenig gute Koordination mit der Regierung gibt und dass die immer gegeneinander arbeiten. Zelensky hat das dadurch gelöst, dass er Yermak einsetzt, damit eigentlich den westlichen Kritikern entgegenkommt, in dem Sinn, dass jetzt sozusagen die Präsidentialadministration bestimmt, was zu tun ist und die Regierung ordnet sich unter. Also es gibt Koordination, aber es ist natürlich aus der ukrainischen Innenverfassungssicht ein bisschen eine Kompetenzüberschreitung. Aber ja, jetzt gleiten wir eigentlich in ukrainische Innenpolitik an. Wir wollten ja Krieg diskutieren.
Genau, darauf wollte ich nämlich jetzt kommen. Nun wechselt Zelensky die Hälfte seines Kabinetts aus, während im Osten der Ukraine im Donbass ja erbittert gekämpft wird. Und wir haben schon häufiger auch hier bei Streitkräfte und Strategien über die schwierige Lage, vor allen Dingen auch jetzt in der Bergbaustadt Pokrovsk gesprochen. Die Russen rücken immer näher. Aber Sie, Herr Gressel, sagen, wegen der stark ausgebauten Verteidigungslinien der Ukrainer wird diese Stadt jetzt nicht so schnell in russische Hände fallen, jedenfalls nicht in den nächsten Wochen. Womit rechnen Sie?
Ich denke, dass die Angriffe vor Pokrovsk zum Liegen kommen, zumindest was die Stoßrichtung Westen angeht. Das Problem ist, die Russen erweitern, das sieht man eigentlich jetzt schon, sie erweitern ihre Vorstöße vor allen Dingen gegen Süden, wo sie sozusagen vor Pokrovsk kehrtwachen und dann Richtung Wuleda hinunterstoßen. Und dieser Bogen, da wird es sehr kritisch für die Ukrainer. Ich schätze, hier wird es leider noch zu größeren Gebietsverlusten auf ukrainischer Seite kommen, weil man jetzt zunehmend an beiden Flanken in Bedrängnis kommt. Wuleda ist ja als Stadt großteils auch schon gefallen. Und das Zweite, was man dann natürlich auch machen kann, ist, dass man dann Richtung Norden weiter vorstoßen könnte, Richtung Khasiv Yar, weil Khasiv Yar auch sehr gut, sehr zäh verteidigt wird, starke Stellungen bietet und die Russen dort nicht weiterkommen. Das könnte sozusagen nach ihren Südvorstößen die nächste Stoßrichtung sein. Richtung Westen weiter eben nach Pokrovsk selbst sind die ukrainischen Stellungen sehr dicht, sehr gut ausgebaut. Das ist eine Festungslinie, die seit 2014 im Grunde ausgebaut wird. Da ist es natürlich enorm schwer und ist jetzt für das weitere russische Vorgehen, zumindest was dieses Jahr angeht, jetzt muss das nicht unbedingt die Priorität sein. Pokrovsk ist natürlich ein Logistik-Hub, aber um die Eisenbahnlinien und Straßenlinien stillzulegen, muss ich im Grunde nur so nahe ran, dass ich mit der Artillerie bequem hinschießen kann und mit Drohnen mein Artilleriefeuer gut beobachten kann. Und im Grunde sind sie so nah dran. Also das haben sie jetzt erreicht und dementsprechend natürlich das Einschwenken und Verlegen der Angriffsrichtung Richtung Süden.
Es gibt genau seit einem Monat eine neue Front. Die ukrainischen Truppen sind auf russisches Gebiet vorgestoßen in die Region Kursk. Ist jetzt genau heute einen Monat her. Und da war ja eine Erwartung, dass möglicherweise der russische Machthaber Putin Truppen zur Verstärkung in Kursk abzieht aus dem Donbass. Das hat jetzt nicht hingehauen. Wenn man sich das so anschaut, hätte sich Selenskyj seine Kursk-Offensive sparen sollen?
Ja, das Problem ist, die Hintergründe der ganzen Kursk-Operation liegen noch ein bisschen im Grauen. Wenn es eine rein militärische Operation gewesen wäre, die keinen politischen Hintergrund hätte, dann kann man das natürlich machen. Dann hätte aber wahrscheinlich nach 5 oder 7 Tagen die Ukrainer sich aus Kursk wieder zurückgezogen, weil dann sozusagen nach den ersten Vorstößen ist es peinlich für die Russen, dann fangen die Russen an, Kräfte zu verlegen. Und natürlich, das haben die Russen schon gemacht, aber sie haben halt hauptsächlich aus dem Raum Kremina-Siversk Kräfte abgezogen. Ein bisschen auch aus dem Süden, aber eben nicht aus Pokrovsk oder Kasivjar. Und das haben die Ukrainer, damit haben sie natürlich rechnen müssen, dass die Russen Handlungsfreiheit haben, von wo sie Kräfte abziehen und welche Front sie schwächen, welche Angriffe sie einstellen, um Richtung Kursk zu gehen. Und wenn es nur militärisch ist und nicht als Entlastungsangriff, als Finte, dann warte ich sozusagen, bis die russischen Truppen auf der Eisenbahn sind und dann ziehe ich mich zurück, weil dann brauche ich gegen diese Truppen nicht mehr kämpfen. Und solange die sozusagen auf der Eisenbahn ins Leere sind, dann sind sie durch die Transportbewegung allein schon für einige Zeit außer Gefecht. Und ich habe mit relativ wenigen Kräfteeinsatz, nachdem mein Vorstoß, mein erster Vorstoß mit geringfügigsten Verlusten habe ich relativ viel Wirkung erzielt, ohne dass ich groß Verluste einkassieren muss. Aber so ist er nicht geblieben. Wir sind ja schon einen Monat in dieser Geschichte drin. Und Selenskyj hat das auch gesagt, das ist ein Faustpfand und es ist sozusagen ein Austauschfonds. Und damit ist es eigentlich ein rein militärischer Hintergrund der Sache ausgeschlossen. Es geht um ein politisches Faustpfand. Das ist eine Operation, die eben auf die Verbesserung der Verhandlungslage der Ukraine abzielt. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, warum passiert das jetzt? Also ich hätte mir das gut vorstellen können, ja, Hausnummer Donald Trump wird gewählt, es ist 2025 und er bestellt dann Putin und Selenskyj nach Mar-a-Lago und sagt, jetzt mache ich Frieden in 24 Stunden und im Kreml gehen schon die Sektkorken auf, jetzt kriegen wir sozusagen, jetzt machen wir den Blödsinn mit, wir kriegen zu unseren Bedingungen eine Verschnauspause, verlangen die Demilitarisierung der Ukraine und dann schlagen wir wieder los, wenn es uns nicht passt, was da rauskommt. Und in Kiew sozusagen gibt schon innenpolitische Tumulte, was denn jetzt passiert und was hingeht. Und dann sozusagen ein paar Tage, bevor Selenskyj in den Flieger einsteigt, um sich nach Florida zu bewegen, geht man über die Grenze und besetzt Kursk und dann sagt man aus Kiew, so, ja, wir sehen uns in 2 Tagen im Mar-a-Lago und Wladimir, what's your offer? So hätte das natürlich perfekt Sinn gemacht und wir müssen uns alle fragen, warum passiert das jetzt? Warum passiert das Monate vor der amerikanischen Wahl, wenn die Monate vor der Wiedereinführung eines neuen Präsidenten das ist schwierig zu erahnen. Ein bisschen ein Hint gibt uns die Washington Post, die, ich glaube, am 17. oder am 19. August einen Artikel zu Verhandlungen über einen teilweisen Waffenstillstand veröffentlicht hat, der nach Aussagen dieser anonymen amerikanischen Diplomaten in einen generellen Waffenstillstand münden sollte. Und da ist es eine gute Frage, wahrscheinlich, wenn amerikanische Regierungsvertreter sofort verneinen, dass es solche Dinge überhaupt gegeben hat oder dass man die Ukraine in einen adversen Waffenstillstand zwängen will. Ich würde Ihnen auch jetzt nicht direkt vorwerfen, dass Sie das tun, aber zumindest scheinen diese Vertreter zumindest implizit, indirekt und vielleicht sogar unwissentlich in Kiew den Eindruck hinterlassen haben, dass das der Fall ist. Und gegen das anscheinend wollte sich Kiew schützen, indem man schnell mit den Mitteln, die man hat, in der schwierigen Lage, die man ist, die einzige Chance zu wahren, sich irgendwie Verhandlungsmasse gegen Moskau aufzubauen, damit sozusagen man in solchen Verhandlungen nicht komplett untergeht.
Selenskyj will ja auch verhandeln. Er möchte gerne in diesem Jahr noch einen Friedensgipfel auf die Beine stellen, zu dem auch Russland kommen soll. Russland hat abgelehnt, vor allen Dingen nach dem ukrainischen Einmarsch in Kursk haben die gesagt, jetzt überhaupt gar nicht. Nun am Donnerstag hat sich Putin zu Wort gemeldet und hat gesagt, also er sei in jedem Fall bereit zu verhandeln auf Grundlage der Verhandlungsergebnisse oder des Stands der sogenannten Istanbuler Friedensverhandlungen aus dem Frühjahr 2022. An welcher Stelle befinden wir uns dann gerade?
Ja, also dieses Angebot wiederholt er öfters und es wird ja auch durch die Sprachrohre des Kremls im Westen immer so der Eindruck erweckt, dass in Istanbul irgendwas rausgekommen wäre, was knapp vor einem akzeptablen Frieden gewesen wäre. Und das stimmt natürlich nicht. Also die Verhandlungen, die relativ schnell nach Beginn der Kampfhandlungen anberaumt wurden, zuerst an der belarussischen Grenze, dann eben in Istanbul, die haben kein Dokument hervorgebracht, das als gemeinsame Verhandlungsgrundlage dienen kann. Die russische Forderung war im Grunde eine Kapitulation der Ukraine. Und diese Kapitulationsaufforderung hat man in verschiedene Textdokumente gegossen. Die Ukraine hat versucht, hier für sich nochmal andere Bedingungen rauszuverhandeln. Aber das Problem war auch, diese russische Verhandlungsdelegation hat kaum diplomatisches und politisches Gewicht in Moskau gehabt. Und jedes Mal, wenn sie sozusagen an Putin zurückrapportiert hat, was verhandelt wurde, hat Putin das, was an kleinen Bewegungen in Richtung ukrainischer Position passiert ist, nochmal rausgestrichen. In dem Sinn haben die Ukrainer von sich heraus geschlossen, dass also diese Verhandlungen wenig Sinn machen, weil Putin an dem, was dort verhandelt wird, auch selber nicht interessiert ist und nur seinen Diktatfrieden durchsetzen will.
Russland erzählt ja immer die Geschichte, dass es letztendlich der Westen war, allen voran der damalige britische Premier Johnson, der quasi der Ukraine den Arm auf dem Rücken umgedreht hat und gesagt hat, ihr geht da jetzt nicht weiter. Also dass der Westen dafür gesorgt hat, dass es keine Friedenseinigung gab.
Ja, das ist eine von vielen Lügen, die von Putin rumerzählt werden. Hm. Also natürlich wurde der Westen informiert über das, was dort gelaufen ist. Und natürlich hat sich die Ukraine mit westlichen Regierungen abgesprochen, aber aus amerikanischer Sicht und aus englischer Sicht war es auch immer so, dass die Ukraine das für sich wissen will und dass die Ukraine im Grunde rückgefragt hat, wenn wir das nicht unterschreiben, würde uns weiter militärisch unterstützen. Weil man das nicht unterschreiben wollte, weil das, also da muss man, was war Teil des Abkommens, nicht nur, dass die Ukraine Gebiete abtritt, also die sozusagen das, was die russische Armee erobert hat, irgendwie auch zurückzugeben, war damals schon nicht am Tisch. Es gab damals natürlich noch keine formellen Annexionen, die Putin jetzt auch zur Bedingung macht, aber
und die Massaker von Bucha und Irpin, die sind auch später erst öffentlich geworden. Also das war alles noch zeitlich davor, diese Istanbuler Verhandlungen.
Die sind erst später öffentlich geworden. Die haben es dann natürlich für die Ukraine nochmal innenpolitisch schwieriger gemacht, irgendwas mit Russland zu unterschreiben oder Leute aufzugeben. In besetzten Gebieten wohnen ja auch Leute, Staatsbürger. Das Zweite ist die zukünftige Größe der ukrainischen Armee, die von den Russen stark begrenzt werden sollte, und die Frage der Sicherheitsgarantien. Also welche Sicherheitsgarantien bekommt die Ukraine dafür, dass man verhindern kann, dass Russland das wieder im Neuen probiert? Und da wollte eben Russland ein Veto gegenüber allen Maßnahmen haben, die hier zur Unterstützung der Ukraine und zur internationalen Behauptung ergriffen werden, plus natürlich das Verbot der NATO-Integration, das aus ukrainischer Sicht auch ein No-Go ist, weil eben Sicherheitsgarantien, weil eben die Garantie, die internationale Garantie, dass es eben eine härtere Reaktion als Beifall und ein paar Waffenlieferungen gibt, falls Russland das nochmal probiert. Weil man eben weiß aus der Geschichte Mittelosteuropa, dass die einzige wirkliche Abschreckung gegen eine russische Militäraggression die NATO-Mitgliedschaft ist, ist das mittlerweile einer der zentralsten Punkte der ukrainischen Verhandlungsposition. Und da ist natürlich auch das Problem, dass sich der Westen da nicht bewegt, dass das Biden bewusst in einem Interview auch mit dem Time-Magazin ausgeschlossen hat, dass das unter seiner Regierungszeit passiert. Und deshalb auch die Ukraine sieht, solange wir das nicht wissen, können wir auch nicht über andere Dinge verhandeln, weil sozusagen die Garantie, dass dieser Krieg der letzte ist, dass dann die ukrainische Unabhängigkeit und Souveränität wirklich behauptet ist, die kann die Ukraine, wenn sie sie nicht durch eine militärische Niederlage Russlands behauptet, dann eben nur durch eine NATO-Mitgliedschaft behaupten können. Und deshalb ist das aus Kiewer Sicht einer der wichtigsten und zentralsten Punkte bei jedem möglichen Verhandlungsabschluss oder um in Verhandlungen reinzugehen, die NATO-Mitgliedschaft.
Und wo stehen wir jetzt? Also wir haben ukrainische Truppen in Kursk, wir haben einen russischen Machthaber, der sagt, also an mir soll das jetzt erstmal nicht scheitern. Wo stehen wir vor der US-Wahl, vor dem nächsten Jahr, vor dem Winter natürlich auch noch, wenn man das mit einrechnet, wie sehr die Zerstörung, die russischen Zerstörungen inzwischen in der Ukraine sind, vor allen Dingen von der ukrainischen Infrastruktur, alle Wärmekraftwerke und Wasserversorgung.
Die Ukraine ist in einer enorm schwierigen Lage, vor allen Dingen, weil sie in einer Situation extremer politischer und militärischer Unsicherheit ist. Die westliche Unterstützung, die jetzt schon wirklich nur am Minimum die Ukraine im Kampf gehalten hat, die ist alles andere als sicher im nächsten Jahr. Da spielt die amerikanische Präsidentschaftswahl eine Rolle, aber auch die innenpolitische Diskussion, dass sich einfach die amerikanische Aufmerksamkeit Richtung Nahost bewegt hat, dass man in Washington, in den sicherheitspolitischen Kreisen eigentlich China im Fokus hat. Und dass es schon das dritte und dann bald das vierte Jahr des Krieges sein wird, spielt eine erhebliche Rolle. Das zweite ist natürlich, dass das Land durch die russischen Angriffe mürbe geschossen ist und dass die Zerstörung der Elektrizitätsinfrastruktur schon so weit gediegen ist. Da gab es ja Verhandlungen für einen partiellen Waffenstillstand, aber Russland hat das Ding schon zerschossen. Also da im Grunde gibt es da nichts mehr, wo man rüber verhandeln sollte oder könnte. Es ist ein enorm, enorm schwieriger Winter für die Ukraine wird. Und durch die Zerschießung der strategischen Infrastruktur sind auch die ganzen ukrainischen Rüstungsziele, unabhängiger zu werden, von internationalen Lieferungen eigene Produktionsstätten aufzubauen. Das ist natürlich in der Verwirklichung enorm schwierig geworden vor diesen Hintergründen. Und man weiß nicht, wie es wirklich weitergeht. Das Budgetloch ist jetzt nochmal durch die erweiterte Mobilmachung, die natürlich aus Sicht der Streitkräfte notwendig war. Aber es ist das Budgetloch noch größer geworden, weil man natürlich der Wirtschaft Leute weggenommen hat und sie in den Staatsdienst, also in die Armee gesteckt hat. Und es ist im Grunde dieses zusätzliche Budgetloch nicht gedeckt für das nächste Jahr.
Sie haben mal gesagt, 135 Milliarden Euro bräuchte die Ukraine pro Jahr, um Staat und Krieg aufrechtzuerhalten.
Ja, 135 Milliarden sind die Kosten des Krieges, also die internationale Militärhilfe, die Rüstungshilfe plus das, was die Ukraine am Budgetdefizit, an Zahlungen für Soldaten, Veteranen etc., was der Krieg insgesamt kostet. Da sind wir natürlich weit hinterher mit dem, was budgetiert ist. Die Europäische Union bezuschusst das ukrainische Budget, ist in der Bereitstellung von Krediten, was die zivile Finanzierung angeht, eine ganz wichtige Stütze. Die Amerikaner waren dasselbe im militärischen Bereich, aber wie gesagt, da ist alles unsicher, wie es weitergeht. Und bei den bilateralen europäischen Vorgaben ist man, ich sage mal so, ein bisschen in der Schwebe. Die Franzosen haben keine Regierung, Deutschland hat jetzt im Grunde die Hilfe aus Fransen, also man gibt zwar ab und man bestellt und man kauft, was an Verträgen schon beschlossen ist, aber darüber hinaus ist natürlich durch Schuldenbremse und durch die schwierige Budgetsituation oder die Budgetsituation ist eigentlich nicht schwierig, aber die politische Situation um das Budget ist schwierig, läuft man aus und das ist natürlich dann für die Ukraine schon derb. Die amerikanische Militärhilfe, die für dieses Jahr, die reicht sozusagen, nachdem sie spät gekommen ist, die reicht quasi von Mai bis etwa in den nächsten Februar, die war 60 Milliarden. Jetzt hat die NATO in diesem Gipfel politisch beschlossen, ob das überhaupt umsetzbar wird, ist angesichts dessen, was sich in Deutschland und in Frankreich und Großbritannien tut, höchst ungewiss. Dass man in der ganzen NATO nach BIP aufgesplittet quasi 40 Milliarden.
Bruttoinlandsprodukt?
Ja, also die Amerikaner werden den größten Anteil dafür geben und sozusagen jeder Staat
also soll dann einmelden. Also das Anteilige, wie genau, jeder NATO-Staat genau. sich an den Kosten
beteiligt. Insgesamt 40 Milliarden will man pro Jahr der Ukraine zur Verfügung stellen. Aber wie gesagt, wir haben vor einem Jahr schon 60 Milliarden amerikanische Militärhilfe gehabt, die kaum gereicht haben. Und Dinge wie Patriot, wie Iris-T, das sind natürlich Munitionssorten, die nicht billiger werden und die durch nordkoreanische ballistische Raketen und bald iranische ballistische Raketen jetzt auch nicht weniger gebraucht werden. Da frage ich mich, wer macht die Rechnungen da im Westen? Also da ist noch eine sehr mangelhafte Ehrlichkeit unserer Politiker, mit dem eigenen Wahlvolk zu reden, was der Spaß kostet und wo es auch, dass man das auch langfristig finanzieren muss und dass man das langfristig auch budgetieren muss.
Nun haben ja die Politiker hier in Deutschland ganz deutlich das Signal bekommen durch die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen, dass es eine Mehrheit zumindest in den Bundesländern gibt, die die Unterstützung der Ukraine sehr kritisch sehen. Und das heißt also, dass Politiker wahrscheinlich für sich in Anspruch nehmen würden und sagen, die Unterstützung Unterstützung der Ukraine in der Bevölkerung in Deutschland ist nicht mehr so da, wie es mal war. Und auch deswegen dieses Verhalten, was Sie kritisieren. Also so mit, ich möchte nicht sagen zugenähten Taschen, aber zugenähteren Taschen.
Natürlich, nur sollten Sie gleichzeitig auch der Bevölkerung klar machen, was das dann bedeutet. Wie gesagt, wir erhalten die Ukraine gerade im defensiven Minimum im Krieg. Das heißt nicht, dass die Ukraine, wenn es ewig so weitergeht, das Ganze auch gewinnt. Die Russen stehen jetzt im Leistungsmaximum und natürlich flacht die russische Leistungskurve jetzt ab. Aber wenn die ukrainische Leistungskurve, die auch abflacht, immer noch schneller abflacht als die russische, dann ist selbst bei erheblichen Problemen in der Materialaufbietung und in der Rekrutierung bei den Russen Putins Siegeschance auch noch reell. Und das hat grobe sicherheitspolitische Konsequenzen und Kosten für Europa. Das Zweite ist, gerade bei den deutschen Unterstützungen, wir haben das ja schon in der amerikanischen Diskussion gesehen, dass mehr als 2/3 der amerikanischen Rüstungshilfe für die Ukraine ja in Amerika wieder landet. Und genau dasselbe ist mit den...
Durch die Produktion, weil die altes Gerät an die Ukraine abgeben und dann neue Aufträge für neues Gerät erteilen können.
Genau. Beziehungsweise, weil natürlich Munition, Artilleriemunition in den USA hergestellt wird. Das Produkt geht zwar an die Ukraine, aber die Wertschöpfung passiert natürlich in den USA. Und genauso ist es mit den deutschen 8 Milliarden. Also die Wertschöpfung für das, was Deutschland an Rüstungshilfe an die Ukraine geht, die passiert natürlich in Deutschland. Das ist Deal, das ist Rheinmetall, das ist KfW, das ist FFG und so weiter, Quantum. Und die Tragik an sozusagen diesem Auftragsstopp ist, dass es ja viele innovative deutsche Rüstungsunternehmen gibt. Also nicht nur jetzt die großen, sondern auch kleinere, die vor allen Dingen im Bereich Drohnen, elektronische Kampfführung sehr viel Gutes machen und die jetzt natürlich auch keine Aufträge mehr kriegen. De facto ist es natürlich so, dass dort, wo es Innovation und gute Leistung gibt, die gibt es ja in Deutschland, sich auch Kapital findet, das zu finanzieren. Und ich kenne schon einige Betriebe, die natürlich jetzt mit amerikanischem, mit israelischem Geld auch in die Ukraine gehen, ihre Sachen dort bauen, erproben. Und natürlich die Eigentumsrechte, die sind jetzt woanders. Und die Wertschöpfung, die militärische Wertschöpfung im Sinne von ausprobiertem und getesteten Gerät, die fließt natürlich nicht mehr nach Deutschland zurück.
Aber Herr Grissel, was jetzt? Also alles das, was Sie in den vergangenen 10 Minuten erzählt haben, klingt einfach sehr, sehr düster. Und wahrscheinlich klingt es nicht nur düster, sondern es ist auch düster. Aber nichtsdestotrotz, die Ukraine kämpft weiter. Wir haben das Treffen in Ramstein, wo Präsident Zelensky sagt, er hätte gerne Langstreckenraketen, er möchte gerne mehr F-16-Kampfjets haben und braucht natürlich auch noch weitere Flugabwehr. Aber was ist jetzt? Wie kann es weitergehen? Was ist Ihre Einschätzung?
Es hängt jetzt von den USA ab. Also warum Zelensky auch persönlich nach Ramstein kommt, ist ja, weil in der amerikanischen Militärhilfe im September mindestens 6, ich habe unterschiedliche Angaben in der Presse gelesen, zwischen 6 und 7,5 Milliarden US-Dollar an Militärhilfe verfallen, wenn sie nicht im September ausgegeben werden, weil die Ukrainer, den Ukrainern natürlich sehr viel dran gelegen ist, dieses Geld abzuschöpfen und in Verträge für die amerikanische Rüstungsindustrie umzuwandeln. Also gibt schon eben eine konkrete Wunschliste an Gerät, das man dafür abschaffen würde, und auch wenn die Auslieferung dafür länger dauert, man hat zumindest die Verträge schon mal unter Dach und Fach. Bei den Langstreckenwaffen, ja, das, was schon in der Taurus-Debatte ja angekündigt wurde, ist, die britisch-französischen Vorräte an Storm Shadow sind nicht unendlich. Deshalb sucht natürlich die Ukraine nach weiteren Munitionssorten, die man in diesem Portfolio vor allen Dingen im Schwarzmeer einsetzen kann, um die russische Schwarzmeerflotte von der ukrainischen Küste wegzuhalten, um die Infrastruktur, aber militärische Infrastruktur auf der Krim niederzuhalten. Man hätte natürlich gerne, dass man dieselben Waffen auch gegen militärische Installationen in Russland einsetzen kann, die dieselben Aufgaben wahrnehmen wie die Infrastruktur auf der Krim, die man ja schon relativ erfolgreich ausgeschaltet oder zumindest in ihrer Funktionalität stark unterdrückt hat. Da muss man schauen, wie weit die Verhandlungen kommen. Das Weitere natürlich ist Munition, Material, ich schätze gepanzerte Fahrzeuge, ist auch nochmal so eine Sache. Wir haben ja, um auf die Leopard-Debatte wieder zurückzugreifen, in Europa ist der deutsche Fahrzeugbausektor etwas, das Deutschland wirklich als Alleinstellungsmerkmal hat. Wir kriegen bei den gepanzerten Fahrzeugen die Ukraine nicht durch den Krieg. zumindest als Europäer, ohne den deutschen Fahrzeugbausektor dafür einzuspannen. Das haben wir im Grunde nicht getan. Wir renovieren zwar Altgerät, liefern das noch aus, aber hätten wir da breitere Unterstützung fahren müssen, hätten die Aufträge schon vor Jahren getätigt werden müssen, um mehr Fahrzeuge bereitzustellen bzw. freizumachen in Europa. Ist nicht passiert. Jetzt hängt im Grunde die mechanisierte Truppe der Ukraine am Tropf der amerikanischen Lieferungen, was aus der amerikanischen Reserve noch flott gemacht wird und in die Ukraine verschifft wird. Und da ist das wichtigste Element daraus ist natürlich der Bradley, der sozusagen das universellste gepanzerte Kampffahrzeug ist. Und der M113, die es auch noch zahlreich in Übersee gibt, sind auch noch eine wichtige Unterstützung für die Mech-Truppe in der Ukraine. Und ja, wie gesagt, da hätten wir, wenn die Europäer hier einen größeren Beitrag dazu leisten hätten wollen, dann hätten sie vor Jahren schon umschalten müssen. Das haben sie nicht gemacht. Jetzt sind wir eben da in der Situation, dass nur wenn die Amerikaner in der Lage sind, diese Unterstützung langfristig in der Quantität, die gebraucht wird, bereitzustellen.
Aber was erwarten Sie jetzt? Erwarten Sie, dass es langsam auf Verhandlungen hingeht? Erwarten Sie einfach, dass der Stellungskrieg weitergeht und sich irgendwann die Westler entnervt abwenden?
Das ist eine gute Frage. Das Problem ist, ich sehe zurzeit sehr viel Naivität im Westen, so nach dem Motto, ja, der Krieg ist so teuer und er dauert schon so lange, der müsste doch jetzt mal beendet sein, jetzt verhandeln wir. Aber das ist ja genau das, was Putin braucht. Wenn wir entnervt sind, dann will er erst recht nicht verhandeln, weil er weiß, dass er am längeren Ast sitzt. Das heißt, wir müssten eigentlich unseren Ast verlängern, um ihn dazu zu bewegen, zu verhandeln. Dass die Diskrepanz, die wird im Westen nicht verstanden. Jetzt kann es entweder so sein, dass sozusagen das Ganze untergeht, wie in Afghanistan, dass sozusagen die Amerikaner, wie gesagt, es hängt von den Amerikanern ab. Wir können die Lage nicht mehr alleine retten. Das Ding falten und sagen, okay, sunken costs und wir gehen heim und die Russen erobern die Ukraine, vollenden ihren Genozid, radikalisieren sich dadurch auch. Also wenn der weite Teile des russischen Sicherheitsapparats in das impliziert wird, was in besetzten Gebieten abläuft und das auf der Größenordnung der ganzen Ukraine, dann ist im Grunde der russische Sicherheitsapparat zivil wie militärisch in die ganze Sache involviert. Da kann sich keiner rausdrücken. Das garantiert natürlich, dass sie das Rational für diese Kriegsverbrechen als politisches Rational in den nächsten Generationen noch beibehalten werden wollen, weil das ihre eigenen Taten rechtfertigt. Das Gleiche wird für die Generation an Siedlern gelten, die dann in die besetzten Gebiete ausgesiedelt werden, um sie zu russifizieren, die natürlich dann Besitz, Anspruch und politische Machtpositionen diesem Krieg verdanken und natürlich das Rational auch weiter zu haben. Das heißt, wir haben dann die Garantie, die absolute Garantie, dass wir ein militaristisches, aggressives, völkermordendes Russland als Nachbar haben. Gut, viel Spaß dabei, ja. Die andere Sache ist natürlich, dass diese Erkenntnis, dass diese Zukunft suboptimal ist, dann natürlich uns davon abhält, die Ukraine fallen zu lassen, dass wir aber weiterhin auch keine Strategie haben, wie wir das Ganze beenden und wie wir die Ukraine in eine Lage der Stärke versetzen, dass sie eben in Verhandlungen, die nicht auf dieses Szenario abspielen, das ich gerade beschrieben habe, hinauslaufen. Und da ist das Problem, desto mehr Zeit wir verschwenden, indem wir einmal Wahlkämpfe abwarten, indem wir mal andere Länder abwarten, indem wir uns woanders hinschauen, konzentrieren und die Zeit runterlaufen lassen, das ukrainische Vermögen, selbst bei erhöhter Materiallieferung dann nochmal das militärische Blatt zu wenden, auch schwindet, weil das Vermögen der ukrainischen Streitkräfte, das militärische Blatt zu verwenden, erheblich auch von der Qualität und vom Personal abhängt, dass Krieg führt, von den Verbänden, von ihrer Geschlossenheit, von ihrer Kampffähigkeit.
Und auch der Quantität.
Auch der Quantität, aber gerade wenn wir über geschlossene, zusammenhängende, offensive Operationen reden, dann, ich meine, in Kursk war natürlich der Kern der alten, erfahrenen Truppe luftbeweglich und mechanisiert dort eingesetzt. Natürlich keine neu aufgestellten Verbände und natürlich keine frisch mechanisierten Territorialverteidigung, weil das hätte man sich ausrechnen können, was die dort anstellen oder nicht. Aber das Problem ist, dieser Kern schmilzt ab. Desto länger ich warte, desto länger ich so Materialermüdungsphasen habe, wie sie vom November bis Mai passiert ist, wo alle auf das amerikanische Hilfspaket waren, desto schwieriger wird das, weil in dieser Zeit haben die Ukrainer Leute in Probleme werfen können, in die sie kein Material haben werfen können. Und in dieser Zeit sind die ukrainischen Mannverluste stark gestiegen. In dieser Ukraine sind die Materialverluste stark gestiegen, vor allen Dingen an gepanzerten Fahrzeugen, weil man eben keine Artilleriemunition hatte, um eine Bedrohung oder einen Angriff auszubügeln, abzuriegeln, sondern hat man eben die Mech-Truppe reinschicken müssen. Direkten Feuer ist riskanter, führt zu höheren Verlusten. Mit den Panzern brennen auch die Offiziere auf, die erfahrenen Besatzungen etc. Und jede dieser Materialdurchstrecken, jeder dieser hochverlustreichen Schlachten erodiert das ukrainische Vermögen, personell, qualitativ, den Russen hier Überlegenheit entgegenzustellen. Und wenn das so weitergeht, wenn wir nochmal so eine Durststrecke haben, dann muss man irgendwann sagen, ja okay, dann können wir mit Materiallieferungen das noch zu einem Ausklang bringen. Aber dann ist sozusagen der Kern der hochqualifizierten Mechtruppe, die auch offensiv hier nochmal die Russen unter Druck setzen können, wenn die mal ihre Schwäche haben, wenn die mit ihrem Material durchgebrannt sind, dann ist der durch. Und dann ist er nicht mehr rekonstruierbar, nicht mehr rekonstituierbar. Und das fürchte ich auch, dass das die Leute nicht verstehen und dass für viele Leute im Westen die Materialersatzdebatte für die Ukraine in erster Linie eine Excel-Tabelle ist und in erster Linie ein Geldbetrag ist. Aber dahinter stehen Verbände, die in ihrer Substanz einfach ein, ja, wie eine Firma sind, wie ein gutes Fußballteam ist. Die Zeit der Zusammenfindung und der Einspielung brauchen. Und das ist, im Gegensatz zum Profifußball, habe ich da nicht, sozusagen kann ich mir nicht Leute einkaufen aus dem Ausland, um Lücken zu füllen. Wenn ich die Lücken habe, dann muss ich die aus dem Nachwuchs nachkreieren. Und das dauert lange, kann man jeden Fußballtrainer fragen. Mhm. Wir reden hier von einer Fußballmannschaft, die in etwa 800.000 Mann groß ist. Da ist das Problem schon erheblich.
Herr Gressel, vielen Dank für Ihre Einschätzung, auch wenn Sie jetzt so waren, wie Sie waren, passen gar nicht zu dem Wetter und zu dem schönen Wetter, das am Wochenende kommt. Aber so ist es halt nach mehr als 2,5 Jahren Krieg. Und vielen Dank auch für Ihren Besuch im Studio.
Gern geschehen.
Und das war's für diese Ausgabe. Die nächste gibt's dann am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Das alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Anna Engelke und Carsten Schmiester. In Hamburg ist am Donnerstag der Deutsche Radiopreis verliehen worden. Der Podcast Cut ist dabei als beste Reportage ausgezeichnet worden. Wir gratulieren natürlich an dieser Stelle ganz herzlich den Kolleginnen und Kollegen vom WDR und wollen die Chance mal nutzen, euch und Ihnen diesen Podcast in der ARD-Audiothek erneut zu empfehlen.
Manchmal holt einen die Vergangenheit wieder ein.
Und manchmal verändert diese Vergangenheit uns alle.
In diesem Fall ist das die Kölner Silvesternacht.
Also ohne das jetzt rassistisch zu meinen, aber es waren sehr viele ausländische Personen.
Und dann hat er mir einfach aktiv zwischen den Schritt gefasst, auch feste.
Wo? Wo? Wo war ihr Silvester?
Wir werden sie jagen!
Es wurde tatsächlich ein Diskurs geführt über den gewalttätigen arabischen Mann.
Das alles hört ihr in Cut, das Silvester, das uns verfolgt.
Es geht um deutsche Identität. Wer gehört dazu und wer nicht?
5 Folgen überall dort, wo es Podcasts gibt. Und komplett werbefrei in der ARD-Audiothek.